Das Tolle in Zeiten, in denen Dinge nicht mehr selbstverständlich sind, ist, dass man nach etwas fragt, dass Dinge fragwürdig werden. Es ist ja längst nicht mehr selbstverständlich, in der Kirche zu sein. Und so stellt sich ja die Frage, wozu braucht es eigentlich die Kirche? Ist das nicht ein Auslaufmodell? Ist das nicht irgendwas, was es längst lohnt, dass man es eigentlich abschafft? Die Kirchenaustrittszahlen zeigen, viele Menschen sehen keinen Sinn mehr in der Kirche. Und Glaube wird auch immer mehr zu einer Privatangelegenheit, die man doch aus dem öffentlichen Leben lieber raushalten will. Warum Religionsunterricht an der Schule? Warum irgendwelche öffentlichen Gottesdienste? Nein, die Frage stellt sich ganz ernsthaft, wozu braucht es die Kirche? Und es wäre jetzt spannend, vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, nachher beim Kaffee im Freien darüber ins Gespräch zu kommen, wie Sie diese Frage eigentlich beantworten. Vielleicht, ehrlicherweise, kommt mir auch zu dem Punkt, dass man sagt, eigentlich brauchen wir sie nicht. Es gibt viele gut gemeinte Antworten auf diese Frage. Manche auch, die Leute aus der Kirche heraus geben, um sozusagen zu erklären, warum das, was wir machen, eigentlich doch ganz gut ist. Aber diese Antworten gehen am Eigentlichen vorbei und stimmen deshalb nicht. Oft ist das Anliegen dieser Fragen, Kirche als etwas Nützliches darzustellen. Aber nützlich wofür? Zwei Beispiele für Antworten, die man geben kann. Die erste ist, Kirche ist gut für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Sowas ist immer prima und unverfänglich. In einer Zeit, in der alle nur noch auf das eigene schauen, schafft es Kirche wenigstens noch, Menschen aus unterschiedlichen sozialen Schichten und Milieus zusammenzubringen und Hilfe für Benachteiligte zu organisieren. Vielleicht wäre das tatsächlich auch die Möglichkeit, zum Spielen rüberzugehen, auch wenn nur die Räder quietschen oder so. Aber ich merke, manche gucken doch einfach immer wieder. Vielen herzlichen Dank für Ihr Verständnis. Also, dafür ist doch Kirche ganz gut, oder? Außerdem ist der Gedanke der Nächstenliebe ja total wichtig. Und den hält die Kirche ja immerhin noch hoch. Gute Antwort. Also, Kirche ist nützlich für die Gesellschaft. Damit kann man als Kirche doch punkten, nicht wahr? Ist das nicht ein gutes Argument? Und immerhin, man denke mal allein an die ganzen diakonischen Einrichtungen. Diakonie und Caritas sind zusammen der größte Arbeitgeber Deutschlands. Wie viele Krankenhäuser, Kindergärten und soziale Einrichtungen sind in Händen der Kirche? Wie viel an Katastrophenhilfe oder auch an Flüchtlingsarbeit wird im Namen der Kirche getan? Ohne Kirchen, das ist klar, würde vieles in unserem Land ganz anders aussehen. Zweite Antwortmöglichkeit. Die Kirche ist gut, weil sie Menschen Halt und Orientierung in ihrem Leben schenkt. Und das ist gerade dann wichtig, wenn Menschen an besonderen Stationen ihres Lebens Begleitung wünschen. So wie zum Beispiel Sie als Tauffamilien jetzt, wenn ein neues Kind da ist oder auch bei der Hochzeit oder bei Beerdigungen zum Beispiel. Und die Kirche schenkt Trost, spricht von Gottes Liebe. Junge Menschen lernen im Konfirmandenunterricht so etwas wie Selbstannahme und Selbstachtung und vielleicht auch eine Spiritualität, die im Leben helfen kann, mit Stress und negativen Gedanken umzugehen. Ist das keine gute Antwort? Gut, dazu braucht es Kirche. Kirche ist also nützlich für das private Leben. Das ist sehr sympathisch, nicht wahr? Das Schöne an beiden Antworten, die ich gerade ausgewählt habe und die stellvertretend für viele andere stehen, ist, dass sie nichts Anstößiges beinhalten. Sie sind eingängig, freundlich und erklären, warum es gut ist, dass es Kirche gibt. Es gibt zwei Probleme. Erstens, es sind nicht die Antworten, die Jesus gegeben hat oder die wir in der Bibel finden. Mehr noch, sie lenken sogar vom Eigentlichen ab. Und zweitens, ist das in die Tasche gelogen, weil für beide Dinge braucht man die Kirche am Ende nicht wirklich. Soziales Engagement geht sehr gut, hochmotiviert, auch außerhalb der Kirche. Und was Spiritualität angeht, ist die Kirche sowieso nur noch ein Anbieter auf dem großen Markt der Sinnangebote zwischen Esoterik und buddhistischer Meditation und was es alles gibt. Ich bin sogar überzeugt, dass wenn die Kirche selbst auf diese Argumente setzt, sie ihren eigentlichen Auftrag verrät. Die Liebe, die Christen anderen Menschen erweisen, und ich weiß und ich bin mir sicher, dass man Christen daran erkennt, sie ist eine Folge ihrer Beziehung zu Gott. Und dass ich Halt im Leben habe, ist eine Folge davon, dass ich in Christus die mein Leben tragende Wahrheit gefunden habe. Antworten dieser Art, wozu Kirche nützlich ist, sind unaufrichtig und lebensgefährlich, weil sie die Wirklichkeit dieser Welt nicht in den Blick nehmen und uns mit Vorläufigem vertrösten. Genauso wie alle anderen Vertröstungen, die wir hören. Wir werden vertröstet mit Dingen, die vergehen werden, die ganz und gar diesseitig sind. Was die Kirche mit solchen Antworten tut oder was wir tun, wenn wir Kirche damit rechtfertigen wollen, das ist, als würde ein Arzt in einer Kinderkrebsklinik alles dafür tun, dass es hervorragende Clowns gibt, die die Kinder zum Lachen bringen. Und dass sie alles dafür tun als Ärzte, dass die Familien bei den Kindern mit übernachten können und dass das Klinikessen super ist. Aber sie bieten keine Krebsbehandlung an. Wozu ist die Kirche da? Ich bin überzeugt, dass der Blick in die Bibel und der Blick auf das, was Jesus dazu sagt, uns eine Antwort gibt. Ich lese einen Predigttext aus Matthäus 24. Jesus verließ den Tempel in Jerusalem und er wollte weiterziehen. Da kamen seine Jünger ganz aufgeregt zu ihm. Sie wollten ihm die ganze Tempelanlage noch einmal zeigen mit all ihren prächtigen Bauwerken. Man muss sich das vorstellen, die haben wahrscheinlich nie so viel Zeit in Jerusalem verbracht, wie in der Zeit, als sie mit Jesus dort waren. Als Pilger aus Galiläa war man manchmal vielleicht ein paar Tage da, aber jetzt hatten sie richtig viel Zeit gehabt und hatten das alles entdeckt. Und da sagt Jesus zu ihnen, all das bewundert ihr? Amen. Das sage ich euch. Hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerstört. Dann ging Jesus auf den gegenüberliegenden Ölberg und setzte sich. Und seine Jünger setzten sich zu ihm und sie fragten ihn, Jesus, nach dem, was du gesagt hast, sag uns, wann wird das sein? Welche Zeichen gibt es, an denen wir erkennen können, dass du am Ende dieser Welt wiederkommst und dass das Ende dieser Welt bevorsteht? Jesus antwortete und sagt, passt auf, niemand soll euch hier in die Irre leiten. Denn es wird viele Menschen geben, die werden unter meinem Namen auftreten und behaupten, ich bin der Christus. Und viele Menschen werden ihren Lehren nachfolgen. Ihr werdet hören von Krieg, Kriegsgerüchten, Kriegsgeschrei. Passt auf, dass ihr darüber nicht erschreckt, über diese Not. Denn all das muss genau so geschehen. Aber das ist noch nicht das Ende. Denn ein Volk wird gegen das andere kämpfen und ein Reich das andere angreifen. An vielen Orten wird es Hungersnöte und Erdbeben geben. Aber das ist auch erst der Anfang von allem. Dann wird man nämlich euch als meine Jünger in große Not bringen und sogar töten. Die Völker werden euch hassen, weil ihr euch zu mir bekennt. Dann werden sich viele dadurch vom Glauben abbringen lassen. Sie werden sich gegenseitig verraten und einander hassen. Wie viele falsche Propheten und Messiasse werden auftreten und euch in die Irre führen? Und weil der Ungehorsam in dieser Welt gegen das Gesetz Gottes immer größer wird, wird die Liebe in den Herzen der Menschen kalt werden. Aber wer von euch bis zum Ende an meiner Seite standhält, der wird gerettet. Die gute Nachricht vom Himmelreich, sie wird in der ganzen Welt verkündet. Alle Völker werden davon hören und erst dann kommt das Ende. Jetzt würde ich ja gerne mal in Sie hineinschauen, was Sie bei diesem Text gerade gedacht haben. Das ist kein leichter Text. Kriege, Hungersnöte, Erdbeben, Leute, die Menschen mit Lügen in die Irre führen. Ich finde es bedrängend, wie aktuell das alles für uns klingt. So unendlich viel Leid gibt es in dieser Welt. Und wissen Sie, Jesus sagt hier nicht, dass Gott dieses Leid beenden wird. Das sagt er nicht. Er sagt, dass all diese Not zu dieser vergehenden Welt dazugehört. Wenn Menschen mir sagen, bei all dem Leid in der Welt kann ich an Gott gar nicht mehr glauben, dann zeigen uns die Worte Jesu eins. Er hat uns nicht versprochen, dass Gott in dieser Welt Not und Leid beenden wird. Sondern er hat gesagt, es kommt ein Ende. Und wer im Glauben, wer in Gottes Gebot, wer in der Liebe standhält, der wird gerettet. Ich kann nur sagen, bitte lesen Sie die Evangelien. Lesen Sie die Worte Jesu und nehmen Sie diese ernst. Den Trost, den er für diese Welt anbietet, ist, dass er uns nie allein lassen wird. Das hat er versprochen. Nie. Nicht einen einzigen Tag wird er die, die ihm vertrauen, im Stich und alleine lassen. Aber er hat nie versprochen, dass er die Not dieser Welt beenden wird. Nein, hier wird nicht alles gut. Jesus sagt, es wird dein Sterbetag kommen. Es kommt der Tag, an dem Gott dieser zerfallenden Welt ein Ende setzen wird. Es kommt das Gericht Gottes. Und das Gericht Gottes, über das sprechen wir nicht gerne. Aber es ist der Moment, in dem du wissen wirst, ich habe nichts zu antworten auf all die Fragen, die Gott mir stellen könnte. Und ich werde erschrecken vor der Heiligkeit Gottes, vor seiner Reinheit und seinem Licht. Und wenn ich vor dem Richterstuhl Gottes stehen werde, dann werde ich mein Leben im Rückblick als so unendlich belanglos erkennen. So voller Bosheit und Schuld wird mir alles vor Augen stehen, dass ich mich nach dem dunklen Fleck sehne, an dem ich mich vor Gottes Angesicht verstecken könnte. Aber überall ringsum ist nur Licht und Offenbarung. Wie konnte es sein, wird unsere Frage sein. Wie konnte es sein, dass ich Gott nicht mit meinem ganzen Herzen und mit allem, was ich bin, geliebt habe? Wie konnte ich nur an dieser Welt festhalten, die vergeht? Und jetzt stehe ich in der Ewigkeit und habe Gott nicht ein Wort zu sagen. Du wirst fassungslos sein, wenn du die Zusammenhänge dieser Welt so siehst, dass du sie endlich nicht mehr verdrängen kannst. Gewusst hast du es im Herzen schon immer. Und du bist von Gott weggerannt. Du hast diese Stimme in dir betäubt mit den Sorgen, den Geschäften, den Träumen und den Begierden des Hier und Jetzt und dieser vergehenden Welt. Komm, sagt Jesus zu seinen Jüngern, die so begeistert von diesem Tempel und seiner irdischen Pracht sind. Komm, sagt Jesus. Lass uns das genau anschauen. Wie sieht es in dieser Welt aus? Sie ist voller Lüge und Not, voller Hass und Zerstörung. Deshalb wisse, das Ende kommt. Das Gericht. Es kommt nicht deswegen, weil das Klima kippt, sondern weil Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, das herbeiführt. Wenn du denkst, das Klima sei unser Hauptproblem, dann hast du das eine noch nicht verstanden. Gott hält das ganze Universum, alles, was ist, in seiner Hand. Alles, was es gibt, gibt es nur, weil er es will. Und weil er es geschaffen hat. Würde Gott dieses Universum auch nur eine einzige Sekunde vergessen können? Alles, was es gibt, würde dorthin zurückkehren, woher es kam. Ins Nichts. Es ist, als hätte es nie etwas gegeben. Dass es etwas gibt, liegt an Gott. Alles wäre leer. Die Kirche ist nicht die Organisation, die in dieser Welt dafür sorgt, dass das Leben besser klappt. Sie ist nicht die Bordkapelle auf der Titanic, die auf dem sinkenden Schiff noch ein wenig Trost und Lebensqualität schenkt. Sondern die Kirche, das sind die Rettungsboote, die im kalten Wasser treiben. Die Kirche ist Gottes offene Tür in dieser Welt. Hinein in die herrliche Ewigkeit Gottes. Dafür aber muss ich das sinkende Schiff verlassen und das ist erst einmal unangenehm. Es ist sogar lebensgefährlich, in dieses kalte Wasser zu springen, um auf eines der Rettungsboote zu gelangen. Und so wird am Anfang erst einmal alles noch schlimmer. Und das ist genau das, was Jesus hier sagt. Von den Menschen, die ihm nachfolgen und sich öffentlich zu ihm bekennen und ihn liebhaben, sagt er, dann wird man euch in große Not bringen und sogar töten. Alle Völker werden euch hassen, weil er euch zu mir bekennt. Wir erleben im Jahr 2023 eine weltumfassende Christenverfolgung von einem Ausmaß, die einem den Atem nimmt. In den Medien davon allerdings kein Wort. Täglich sterben auf der Welt Christen, gefoltert in nordkoreanischen Konzentrationslagern, hingerichtet von einem wütenden muslimischen Mob in Pakistan, umgebracht von hindu-nationalen Aktivisten in Indien oder erschossen von der Drogenmafia Lateinamerikas. Ein Busunglück im fernsten Winkel der Welt flattert direkt auf unsere Bildschirme. Aber die über 100 Millionen Christen, die heute allerschwersten Verfolgungen ausgesetzt sind und um ihr Leben bangen, bleiben für uns unsichtbar. Jesu Vorhersagen treffen mit der allergrößten Präzision ein. Christ werden oder sich taufen lassen, das ist in vielen Ländern dieser Welt das Allerunattraktivste, was es überhaupt gibt. Was sollte der Anlass sein, Christ zu werden, wenn nicht der, dass Christus die Wahrheit ist und dass seine Liebe allen Einsatz, auch den Einsatz meines eigenen Lebens, lohnt und dass in ihm die Tür in die herrliche Ewigkeit aufgegangen ist. Der Gewinn des Glaubens ist so unendlich höher als der Preis, den ich dafür zahlen muss, als die Ewigkeit größer ist als eine vergehende Welt. Ich sage diesen Satz nochmal. Der Gewinn des Glaubens ist so unendlich höher als der Preis des Glaubens, den ich bezahlen muss, so wie die Ewigkeit größer ist als eine vergehende Welt. Also nochmal die Frage vom Anfang. Wozu ist Kirche da? Jesus sagt am Schluss, die gute Nachricht vom Himmelreich wird in der ganzen Welt verkündet werden. Alle Völker werden davon hören. Und dann erst wird das Ende kommen. Ich möchte diesen Vers genauer erklären, weil er ist die Antwort auf die Frage. Die einzige Antwort. Das ist die Antwort, die Jesus gegeben hat und die Bibel gibt. Ich habe diese Antwort Jesu auf die Frage, wozu es die Kirche gibt, einmal etwas wörtlicher aus dem Griechischen übersetzt. Und das klingt dann so. Dieses Evangelium vom Königreich Gottes wird auf dem ganzen Weltkreis verkündet werden, zum Zeugnis für alle Völker. Und dann kommt das Ende. Dieses Evangelium vom Königreich Gottes, das ist die Freudenbotschaft, die Botschaft von der Erlösung. Es ist das rettende Wort, das die Not zu Ende bringt. Und ein königliches Wort, das nur einem Herrscher zusteht, der Macht und Autorität hat. Und das Evangelium, das ist dieser Inhalt. Gott ist denn Jesus Mensch geworden und für uns am Kreuz gestorben. Er hat unsere Strafe auf sich genommen, damit wir aus dem Gericht Gottes, in das jeder hinein muss, dass wir frei daraus hervorgehen. Damit der Tod für uns seinen Schrecken verliert und wir gewiss werden, ich bin ewiglich mit Christus verbunden. Das ist die Vergebung der Schuld, die für uns da ist. Und das ist der Weg durch das Gericht Gottes in die herrliche Ewigkeit. Aus lauter Liebe Gottes. Durch das Kreuz. Nur durch das Kreuz. Jesus sagt, es gibt keinen anderen Weg zum himmlischen Vater als durch mich. In der Taufe, die wir heute für 4 Kinder gefeiert haben, wird uns genau das zugesprochen und nehmen wir das für uns an. Christus ist mein Herr. Er ist für mich am Kreuz gestorben, hat meine Schuld getragen. Er allein ist mein Trost im Leben und im Sterben. Und er ist das Ziel und die Sehnsucht meines Herzens. Die Taufe ist wie ein Rettungsboot. Wehe dem, der daraus ein Musikstück der Bordkapelle oder einen Clown in der Krebsklinik macht. Nun, wer verkündet dieses Evangelium, das Menschen rettet in dieser Welt? Wer tut das? Wer bringt mit diesem Evangelium die Rettung zu den Menschen aller Völker? Wer zeigt die Rettungsboote und die offene Tür mitten in dieser vergehenden Welt in die Ewigkeit hinein? Wer tut dies? Es ist die Kirche. Dazu ist die Kirche da. Das ist ihr Auftrag. Ohne die Kirche gibt es das Evangelium nicht. Und ohne Evangelium gibt es keine Kirche. Ohne Kirche kann es durchaus sein, dass Menschen zum Beispiel im Deutschunterricht noch einmal die Bibel herausholen und lesen, als historisches Dokument, als Poesie, als ein Buch, das unsere Gemeinschaft und Gesellschaft beeinflusst hat. Es kann auch sein, dass Menschen die Bibel als spirituelles Buch aufsuchen werden und mit all ihren eigenen Erfahrungen und was sie anderswo gelesen haben, schön zusammenmischen zu ihrem ganz persönlichen Glaubensbrei. Aber Kirche, die Kirche, wer wir sind die, die an diesem Wort der Bibel festhalten wie Ertrinkende an einem Rettungsboot. Wir bezeugen, das ist die Wahrheit. Und dieses Wort, es wird dich durch den Tod, durch das Ende der Welt und durch das Gericht Gottes hindurchbringen, weil du Christus darin findest, der für dich gestorben ist und der dich mehr liebt, als du dir je vorstellen kannst. Wer Gottes Liebe so erfahren hat, in Christus, der gibt die Liebe weiter. Ja, und so wird Kirche natürlich zu einem Ort sozialen Zusammenhaltes. Und unsere Aufgabe ist es, für andere zu sorgen. Das ist aber die Folge von Gottes rettender Liebe und nicht der Grund, warum es Kirche gibt. Und ja, wer einmal einen Arzt gefunden hat, der so mächtig ist, dass er vom Tod rettet, der hat damit auch den Arzt gefunden, dem er sich mit seinen kleinen Verletzungen und Krankheiten anvertrauen kann. Weil ich in Christus die Wahrheit gefunden habe, die meinem Leben über den Tod hinaus Halt gibt, kann ich ihm auch hier für meine alltäglichen Sorgen und Fragen vertrauen. Jesu Antwort ist klar und deutlich. Wozu gibt es die Kirche? Damit das Evangelium vom Kreuz und der Vergebung jedem Menschen verkündigt wird. Damit Menschen zu Gott finden und gerettet werden. Wie ernst es ist und welche Stunde geschlagen hat, das zeigen uns die Kriege, Hungersnöte, Erdbeben und die Christenverfolgung. Und so schließe ich mit den Worten des Taufbefehls, den wir vorhin gehört haben, wo Jesus dies sagt. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin, mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann lehrt sie, das alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch. Alle Tage, jeden Einzelnen, bis an das Ende der Welt.